Mal ist Sonne, mal ist Regen. Der April, so ist er eben. Ein Monat, in dem alles passieren kann. Genau wie in dieser Sendung. Denn mit Büchern ist es genauso. Wir können alles erleben.
Der Bücherwurm. Buchtipps für euch.
Das ist der Podcast vom NDR für euch Kinder. Wir stellen euch Bücher vor, die tolle Geschichten erzählen und einfach besonders sind. Und das hier ist unser Bücherstapel heute und in dem steckt ganz viel Freundschaft. 2, 3 und 4 und 5, kann ich euch noch sagen, sind auch noch dabei. Alles beieinander hier heute für euch.
Alpakas, Agathe und mein neues Leben von Erin Bow. Eine berührende und lustige Geschichte über Simon, der nach einem schlimmen Erlebnis dringend ein neues Leben braucht. Für alle ab 11. Das Telefon in der Birke von Allison McGee. Ayla trauert um eine verlorene Freundin. Klingt schwer, ist aber beim Lesen gar nicht so traurig, sondern eher berührend und tröstend. Empfehlung für alle ab 10. Tür zu, es zieht. Hausenheim, Hood News und Kinder Lala Land, Band 1 von Sebastian Stürz. Ein chaotisches Abenteuer, das zusammen mit der Band Deine Freunde entstanden ist und allen ab 7 Spaß machen wird. Im Buchcheck die außergewöhnlichen Abenteuer der Alice Tonks von Emily Kenny. Hauptfigur Alice kann plötzlich die Sprache der Tiere verstehen und die brauchen ihre Hilfe. Eine magische Geschichte für alle ab 10. Und für unsere Bücherwürmchen zum Vorlesen, Freunde gibt es überall von Emma Chinnery. Ein besonderes Buch über Freundschaft und Hilfsbereitschaft aus der Sicht eines Hundes für alle ab 3.
Verlorene Freunde, Abenteuerfreunde und Hundefreundschaften auch noch. So viele besondere Bücher erwarten uns in unserer April-Sendung. Und wie schön, dass Julian Greis uns Ausschnitte daraus vorliest. Hallo!
Moin, ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Deswegen hast du natürlich auch schon alles gelesen, Julian, ne? Weil du uns ja die Ausschnitte präsentierst. Welches genau. Buch hat denn auf dich den besten Eindruck gemacht? Also wo wolltest du dringend weiterlesen?
Oh, also es fällt echt schwer, weil eigentlich bei allen Büchern, aber ich muss sagen, dass mir, glaube ich, am besten von der Sprache Alpakas Agathe und mein neues Leben gefallen hat.
Von der Sprache, sag mal, weil was war besonders?
Die Formulierung fand ich schön und wie die Figuren gezeichnet waren und das hätte ich einfach mich auf das Sofa legen können und weiterlesen können.
Sehr schön. Also Julians Favoriten, den kennen wir jetzt, brauchen wir nur noch selbst einen. Also lasst uns die Bücher kennenlernen. Wir nehmen uns für jedes ein bisschen Zeit, das ist ja unser Job, und eurer ist Rätseln und Gewinnen. Wir stellen euch zu jedem Buch eine Frage und habt ihr am Ende alle 5 Antworten aufgeschrieben, dann sendet ihr sie uns und könnt gewinnen. Und zwar euer Lieblingsbuch der Sendung. Ihr entscheidet also euren Gewinn bei uns. Vielleicht wird's ja das hier.
Tür zu, es zieht. Hausenheim, Hood News und Kinder Lala Land. Band 1. Von Sebastian Stürz.
Und darum geht's.
Romy lebt in Hausenheim und sie will einen richtig coolen Podcast darüber machen, was dort so abgeht. Erstmal findet sie keine richtig gute Story, aber dann kommt sie dem fiesen Dr. Degenhardt auf die Schliche. Und dann gibt es da auch noch die 3 Freunde Flo, Lukas und Pauli. Die sind Nachbarn von Romy und träumen vom Riesenerfolg in der Musikbranche. Zusammen erleben sie ein chaotisches Abenteuer.
Die Mikado-Redaktion meint:
Hier kommen nicht nur Fans der Band Deine Freunde auf ihre Kosten. Zwar gibt es immer wieder Anspielungen auf Songtexte der Kinderband, aber wenn man die nicht kennt, kann man der Story trotzdem gut folgen. In diesem Buch sind mit Hausenheim Hood News und Kinder Lala Land gleich 2 Geschichten enthalten. Beide sind witzig und aufregend und vor allem richtig modern erzählt. Kurze Kapitel sorgen dafür, dass man sich das Buch gut einteilen kann und beim Lesen schnell vorankommt. Bunte Bilder von Renato Klieger lockern die Texte zusätzlich auf.
Das perfekte Buch für
alle ab 7, so empfiehlt es der Verlag. Und bestimmt gibt es auch schon 7-Jährige, die das Buch lieben werden. Dann vermutlich aber eher zum Vorlesen. Denn für Leseanfänger hat es trotz großer Schrift recht viel Text. Und auch manche Fachbegriffe aus der Musikbranche könnten für sehr junge Leserinnen und Leser eher schwer verständlich sein. An diesen Stellen braucht es dann die Eltern als Unterstützung. Andersherum haben bestimmt aber auch die Erwachsenen die eine oder andere Frage zu Begriffen aus der Jugendsprache und der Welt des Hip-Hop. Wir mussten jedenfalls das ein oder andere Wort schnell mal im Netz nachschauen. Aber das ist ja super. So kommen die erwachsenen Vorlesenden mit den Kindern ins Gespräch und können gemeinsam der wirklich coolen Geschichte folgen. Tipptopp.
Über Hip-Hop und Tipptopp. Mensch, Julian, Romy macht also einen eigenen Podcast, so wie wir.
Ja, nur die Story dazu fehlt ihr am Anfang.
Einfach erstmal machen, sage ich. Dann ist der erste Podcast halt die Folge darüber, wie man versucht, eine gute Story zu finden. Und zum Glück macht Romy ja auch einfach weiter.
Ja, genau. Sie ist eine richtig gute Mini-Journalistin.
Und die wollen wir unbedingt kennenlernen.
Ja.
Lasst uns mal in ihre Suche nach der ganz großen Hausenheim-Story reinhören.
Nach einer eher erfolglosen Suche nach der großen Story bleibt Romy vor ihrem Haus stehen und zückt noch einmal das Smartphone und ihr Mikro. Okay, die Hausenheimer sind also entweder total langweilig oder mega unfreundlich. Darum erzähle ich euch erstmal was über mich und meine Familie. Also, ich heiße Romy, bin 13 Jahre und gehe in die 7. Klasse. Ich wohne in einem kleinen Haus zusammen mit meiner Mama Almut, ihrer neuen Frau Heike und meinem kleinen Einstein-Bruder Henning. Mama ist Reporterin für den Hausenheimer Anzeiger. Heike ist Psychologin und hat unten im Haus ihre Praxis. Und Henning? Wie bestellt kommt Henning durchs Gartentor. Grinsend geht ihr kleiner Bruder auf sie zu. Und Henning steht jetzt direkt vor mir. Sag mal was ins Mikro, Henning. Bitte. Henning beugt sich vor und macht ein außerordentlich echt klingendes, langes, blubberndes Furzgeräusch. Oh, Manno! Dann kann ich auch gleich wieder gehen. Romy geht genervt an Henning vorbei zum Gartentor. Okay, tschüss dann, ruft Henning. Ich dachte, du bist an heftigen Neuigkeiten aus der Nachbarschaft interessiert. Romy hält inne, sieht über die Schulter zurück. Henning schlendert langsam Richtung Haustür. Aber dann erzähle ich das eben Mama. Es ist so unglaublich, ich muss es einfach loswerden. Warte! Ruft Romy und rennt Henning hinterher. Was ist los? Sag bloß, hier in Hausenheim ist etwas passiert. Henning grinst. Ja, schon. Genervt stößt sie hervor. Hat der Skatverein bei einem Turnier den 3. Platz gemacht? Nö. Ist der Kreisverkehr in der Sirenengasse jetzt eckig? Nee. Henning schüttelt langsam den Kopf, weiterhin ein dämliches Grinsen im Gesicht. Romy hält es nicht mehr aus. Nun sag schon, bitte! Wie viel? Romy überlegt. 2x Geschirrspüler ausräumen. Es sind absolut unglaubliche Neuigkeiten, meint Henning. Arg! Na gut, 3x Geschirrspüler. Mein letztes Wort. Deal. Henning hält ihr die Hand hin. Romy schlägt ein. Aber wenn das jetzt irgendwelche Fake News sind, musst du doppelt zurückzahlen. Plus Biotonne runterbringen. Henning schließt die Augen und schüttelt bedeutungsschwer den Kopf. Dann sieht er Romy an und nickt einmal kräftig nach rechts. Das leerstehende Haus nebenan. Die alte Grundschule? Was ist damit? Wird die wieder aufgemacht? Henning nickt erneut langsam. So ungefähr. Romy wechselt umgehend in den Reporterinnenmodus und spricht in ihr Mikrofon. Hier in der Fontanellenstraße steht seit Jahren ein verlassenes Schulgebäude. Die ehemalige Ferdinand-Flucht-so-gern-Grundschule. Und wie ich soeben erfahren habe, lies mal hier den Aushang. Henning hält ihr einen Zettel hin, der irgendwie offiziell aussieht. Romy reißt ihn an sich. Bekanntmachung des Bürgermeisters, liest sie vor. Beschluss der heutigen Ratssitzung. Das leerstehende Schulgebäude in der Fontanellenstraße 7 soll möglichst zeitnah wiederbelebt werden. Sie lässt den Zettel sinken und sieht Henning mit weit aufgerissenen Augen an. Krass, die Schule? Da wollen Sie was Neues reinsetzen? Direkt neben uns? Wissen Sie schon was? Nein, mehr als das, was auf dem Zettel steht, ist nicht bekannt. Romy grinst böse und sagt mit unheimlicher Stimme, »Dabei spukt es in der Schule doch.« Es gibt keine Geister, erwidert Henning gelangweilt. Er glaubt an nichts, nicht mal an den Weihnachtsmann. Weiß ich doch, fährt Romy normal fort. Dann fällt ihr ein, dass sie immer noch aufnimmt. Sie räuspert sich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Gerücht hält sich hier in Hausenheim schon lange. Damals, vor etwa 15 Jahren, so erzählen es die Alten und Weisen unserer Stadt. Naja, mischt sich Henning gähnend ein. Romy winkt energisch ab. Also damals, vor 15 Jahren, zog manchmal, auch an völlig windstillen Tagen, eine mysteriöse Windböe durch das Schulgebäude. Klassenarbeiten wurden durcheinander gewirbelt, Schwämme sind von den Tafeln heruntergeweht und der Wind heute gruselig durch die Flure. Schuh, schuh. Schön blöd, da hat es ein bisschen gezogen und die machen gleich die Schule dicht. Romy lässt das Mikro sinken. Ich glaub ja auch nicht an den Quatsch und der Bürgermeister anscheinend ebenso wenig. Da kommt dir eine Idee. Mensch, Henning, weißt du was? Ich werde versuchen, unseren Bürgermeister zu interviewen. Für meinen Podcast. Endlich habe ich eine Story.
Und Respekt, Romy, das klingt nach einer sehr guten Story für den Hausenheim Hood News Podcast. Was daraus wohl wird, das erfahrt ihr im Buch. Tür zu, es zieht. Hausenheim Hood News und Kinder Lala Land von Sebastian Stürz. Erschienen ist das Buch im Oetinger Verlag. Und hier kommt die erste Gewinnspielfrage dieser Sendung. Wen will Romy jetzt unbedingt interviewen? Na, ihr habt's schon laut gesagt, ich weiß. Und wenn ihr vielleicht eben erst eingeschaltet habt, den Bücherwurm, den gibt's immer online zum Nachhören. Jedes Buch bekommt für sich einen Podcast, damit ihr auch genau euren Lieblingstipp nochmal nachhören könnt. Praktisch, oder? Das findet ihr dann in der ARD Audiothek unter Bücherwurm. Und am besten direkt abonnieren. Dann verpasst ihr kein neues Detektiv- oder Fantasy- oder Pferdeabenteuer. Jeden Freitag gibt es einen neuen Buchtipp für euch. Und jetzt wollen wir mal eine Runde Musi, oder? Musik. Und nach dem Buch, das mit der Band Deine Freunde entstanden ist, gibt es natürlich was? Richtig, Musik von einer eurer Lieblingskinderbands.
Häschen in der Grube, langweilt sich sehr, kann sich noch erinnern, gar nicht lange her. Da gab's im Wald noch Partys, da steppte hier der Bär. Jetzt halten alle Winterschlaf und keiner ruft, oh yeah.
Armes Häschen, wirst du krank, wenn du nicht mehr hüpfen kannst. Dann zieh dir diesen Sound hier rein, der Rest passiert von ganz allein.
Häschen hüpft, Häschen hüpft, Häschen hüpft, Häschen hüpft, Häschen hüpft, Häschen hüpft, Häschen hüpft.
Häschen in der Grube, fühlt sich so allein, alleine in der Grube, zieh dir das mal rein. Das ist doch so nicht richtig, das soll doch so nicht sein. Es grübelt und dann fällt ihm etwas ein. Das Häschen checkt die Lage und was der Wald jetzt braucht, besorgt sich große Boxen, Plattenspieler auch. Dann weckt es all die anderen, vom Biber bis zum Bär. Die Grube wird zur Disco und die Tiere schreien, oh yeah.
Oh yeah,
oh yeah,
oh yeah,
oh yeah,
oh yeah.
Nur der Dachs hatte wieder mal keinen Bock.
Das interessierte hier kein Schwein, nicht mal das Schwein. Und alle Tiere stimmten gleich mit ein,
nur nicht der Dachs.
Sie riefen.
Deine Freunde, eine eurer Lieblingskinderbands. Und die machen nicht nur coole Songs, sondern sind auch noch Buchhelden. Das Buch habt ihr ja eben bei uns gehört. Jetzt kommen wir zu dem Buchtipp, den ihr sogar schon selbst gelesen habt.
Buchcheck.
Die außergewöhnlichen Abenteuer der Alice Tonks. So heißt das Buch, was wir zwei von euch Mikado-Hörerinnen ja auch schon geschickt haben. Denn Eni und Marlene, die haben es schon gelesen und sagen uns jetzt ganz ehrlich, wie es war. Unsere Buchcheckerin. Aber erstmal wollen wir euch kennenlernen. Hallo Eni.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Erzähl mal, wie alt bist du und wo kommst du her?
Ich bin 10 Jahre alt und komme aus Neuwünsdorf.
Und sag mal, wie lange oder wenn du ein Buch ein ganzes Leben lang lesen müsstest, du darfst dir nur eins aussuchen. Welches wäre es?
Harry Potter.
Ehrlich? Welchen Band?
Den 5.
Den fandst du auf jeden Fall am besten. Das heißt, du magst es schon mal, wenn es magisch wird.
Ja.
Was liest du denn überhaupt nicht gerne? Was sollen wir jetzt allen Verwandten an dieser Stelle sagen, was sie dir nicht mehr schenken sollen?
Krimis.
Okay, also so Detektivgeschichten meinst du?
Ja.
Ist gar nicht dein Ding. Man hört es raus. Was magst du daran nicht?
Ich finde das, wenn es immer so spannend wird und da wird gesucht und dann gibt es vielleicht einen Mord, das ist alles nicht so mein Ding.
Okay, verstehe. Zu gruselig oder fehlt dir so ein bisschen dann die Geduld, das dauert zu lange, bis sie dazukommen?
Beide.
Kann ich mir aussuchen. Wenn du gerade nicht liest, was machst du gerne? Hast du Hobbys?
Ja, ich schwimme gerne und ich spiele Klavier.
Oh, schön. Welche Musik?
Alles Mögliche.
Auch so klassisch? Also ich sag mal Flohwalzer für Elise?
Ja, das habe ich beides schon gespielt.
Das glaube ich dir. Und was ist das, was du immer, wenn du jetzt dich an ein Klavier ransetzt, was ist das Erste, was du spielst, um so ein bisschen warm zu werden?
Das Stück heißt Die Lok fährt weiter.
Oh, das klingt, als ob es ein bisschen schneller ist.
Ja.
Okay, bringt Spaß also.
Ja.
Okay, also Eni mag es lustig und locker, höre ich raus. Und es darf alles nicht zu lange dauern. Dann gehen wir jetzt mal zu Marlene. Hallo, Buchcheckerin Marlene.
Hallo.
Na, erzähl mal, wie alt bist du und wo kommst du her?
Ich bin 11 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Frankfurt.
Aus der Nähe von Frankfurt. Was liest du denn gerne?
Also eigentlich gerne so Fantasy-Bücher.
Mhm.
Ja.
Was ist, in welche Richtung soll es denn gehen? Ist es eher wichtig bei Fantasy, dass da möglichst verrückte Gestalten dabei sind? Oder ist es eher auch wichtig, dass es eine ganz andere Welt ist? Weil es könnte ja Fantasy sein in der normalen Welt, ne? Einfach nur besondere Charaktere. Oder ist es wichtig, dass das eigentlich eine komplett andere Welt ist?
Also eigentlich mag ich lieber, wenn es so die normale Welt ist und die dann besondere Fähigkeiten oder so haben.
Mhm. Gibst du mir hier schon ein Stichwort, Marlene? Für das Buch heute. Oder halt, sag mal, was wolltest du sagen?
Oder dass die besondere Sachen können, die jetzt andere nicht können,
Wie Zaubern zum Beispiel, ne? Wie Eni auch gerade sagte mit Harry Potter. Oder dass man irgendwas Besonderes kann, so wie unsere Alice Tonks, ne?
Ja.
Genau. Wo hast du denn die Abenteuer von Alice gelesen? Bei dir zu Hause? Nimm mich mal mit.
Meist habe ich die eigentlich abends vor dem Schlafengehen in meinem Bett gelesen.
Mhm.
Ja, oder auch manchmal nachmittags auf dem Sofa oder nach den Hausaufgaben.
Wenn man endlich mal das machen kann, was man selber möchte.
Ja.
Was Schönes lesen, was einem hoffentlich Spaß gebracht hat. Ich bin ganz gespannt, was ihr so sagt, wie ihr das Buch gefunden habt, wie ihr das Buch fandet. Aber lasst uns vorher noch mal gemeinsam reinhören. Eni und Marlene haben nämlich das Buch Die außergewöhnlichen Abenteuer der Alice Tonks von uns bekommen. Abenteuer finde ich ja auch immer gut. Offensichtlich geht es um Alice, die ist 11 Jahre alt und kommt auf ein Internat, das weit weg von zu Hause ist. Und unser Leser, Schauspieler Julian Greis, nimmt uns mal mit.
Alice Tonks hatte den schlimmsten Tag ihres Lebens. Welche Schule hält ihren Willkommenstag am Strand ab? Maulte sie. Die gepunktete Kühltasche ihrer Großmutter über der Schulter und ihr zerfleddertes Exemplar von Das Leben der Beatrix Potter unterm Arm stapfte sie die steilen Stufen in den Klippen hinunter. »Nun mach schon«, sagte Gran und lächelte ihr zu. »Einen Versuch ist es wert. Vielleicht wird es ja ganz lustig.« Was war schon lustig daran, mit einer Horde fremder Kinder an einem glühend heißen Strand zu sitzen? Gran hätte es besser wissen und sie nicht zwingen sollen, zu diesem Willkommenstag ihrer schicken neuen Schule zu gehen. Es gab nämlich 2 Dinge, die Alice ganz und gar hasste: Schule und Strände. Und dieser Familienbespaßungstag in der School Bay schaffte es, beides zu vereinen. Das verhieß nichts Gutes. Endlich erreichten sie das Ende der Treppe, wo, dekoriert mit goldenen Luftballons, ein Tisch stand, an dem man sich eintragen musste. »Willkommen in der Pebblewood School«, rief eine völlig überdrehte Lehrerin in einem zu engen Blazer. Und weiter unten am Strand drängte sich auf einer karierten Decke eine Gruppe weiterer Lehrkräfte, die ihnen hektisch zuwinkte. »Hi«, sagte Alice, ohne den Blick von ihren Flipflops zu heben. Während Gran ihren Namen in die Liste auf dem Klemmbrett der Lehrerin eintrug, starrte Alice schlecht gelaunt zu den anderen Siebtklässlern und ihren Familien hinüber, die in den Wellen planschten und sich am Strand sonnten. Alle trugen nagelneue modische Badehosen oder Bikinis. Alice dagegen zupfte verlegen an dem flusigen Badeanzug, den Gran aus dem Schrank gekramt hatte. Er war zu eng und spannte an den falschen Stellen. In dem Brief hatte es nur geheißen, Schwimmkleidung erwünscht. Woher hätte sie wissen sollen, dass damit teure Designerklamotten gemeint waren?
Oh je, das klingt nach einem ziemlich holprigen Start auf der neuen Schule. Ich bin gespannt, was Inni und Marlene dazu sagen. Aber jetzt noch schnell unsere Gewinnspielfrage zu dem Buch. Und ich glaube, die ist einfach. Wo findet die Willkommensfeier des Internats statt? Ja, ich meine das Einfache. Das könnt ihr einfach beantworten. Und damit habt ihr auch diese Antwort schon parat für unsere 5 Fragen heute. Okay, Marlene und Eni, schön, dass ihr dabei seid und mehr wisst über Alice, ihre neue Schule und ja auch zu Hause, weil Internat ist ja beides, ne? Da lernt man und da wohnt man auch. Und genau da gefällt es ihr 0,0. Wie verändert sich das noch?
Nein, am Ende hat sie total viel Spaß in der Schule und hat da auch neue Freunde gefunden.
Und weißt du noch, wie das anfing? Also hat sie vielleicht als allererstes einen guten Freund oder eine gute Freundin gefunden? Oder wann fängt es an, ihr zu gefallen auf dem Internat?
Naja, als erstes hat sie einen Freund gefunden. Das hat ihr trotzdem noch nicht sonderlich gut gefallen. Mhm. Aber ja, als sie dann erstmal da war und dann mit Tieren sprechen konnte, eben dann wollte sie natürlich auch bleiben und weiter mit Tieren sprechen.
Eben, denn wir hören es schon raus, da ist diese besondere Fähigkeit. Marlene, das muss dir doch gefallen haben.
Ja.
Hast du da doch gesagt, erzähl mal, wie entdeckt sie denn, dass sie plötzlich mit Tieren sprechen kann?
Also sie saß am Willkommenstag der Schule am Strand, weil sie sich mit ihrer Gran gestritten hatte und ist dann den Strand hochgelaufen und saß unter einem Baum. Dort kam dann eine Möwe auf sie zugeflogen und die Möwe hat angefangen, Alice anzusprechen. Und Alice hat erst gedacht, dass sie einen Sonnenstich oder so hat, weil ja eigentlich niemand mit Tieren reden kann.
Genau. Und was sagt die Möwe so? Weißt du das noch? Weil die klauen einem doch immer alles. Wollte sie was klauen?
Also die Möwe wollte Alice warnen davor, dass sie niemandem vertrauen sollte, auch wenn es so scheint, als wäre es ihre Freund, also als wären es ihre Freunde.
Oh. Da ist ja direkt Spannung drin, Eni, ne? Wie fandst du das denn?
Ja, es war schon spannend, auch zum Ende hin. Da wurde es dann sogar noch spannender.
Oh. Und wie war das dann mit den Freunden? Das ist natürlich dann auch schwierig, Freunde zu finden, wenn man von der Möwe schon mal vorher gewarnt wurde. Wie ging es dann weiter?
Naja, dann kam nämlich ein Junge, der hat ihr ein Eis gebracht. Und ich wette, den mochte sie dann auch schon ein bisschen. Und naja, dann hat sie auch in der Schule noch eine Freundin gefunden, auch in ihrem Zimmer schläft.
Und also ihre Mitbewohnerin sozusagen in ihrem Zimmer. Alice ist ja auch besonders durch ihren Autismus, den sie hat. Menschen, die das haben, die nehmen ja die Welt ganz anders wahr als die meisten anderen. Wie erlebt man das denn im Buch? Fandst du da überhaupt was anders? Ich meine, vielleicht hast du das gar nicht so wahrgenommen.
Nee, nicht richtig.
Und du, Marlene?
Also in manchen Situationen hat sie manchmal anders gehandelt, aber ich finde, so richtig habe ich es auch nicht wahrgenommen.
Guck mal, das hätte man vielleicht gar nicht damit reinnehmen müssen ins Buch, oder? Was sagt ihr?
Nö, ich glaube, es hätte nicht so viel Unterschied gemacht.
Findest du auch, Marlene?
Ja.
Auf dem Cover von dem Buch, da sieht man oben ein großes Gebäude. Was ist das? Ist das das Internat?
Ja.
Und was sieht man noch? Was haben die Sachen mit der Geschichte zu tun, die da noch sind?
Tiere, die dort auf dem Cover drauf sind, die gehören zu LGPVT.
Was ist denn das?
Das ist die Loyale Gesellschaft zur Prävention von Vergehen an Tieren.
Uiuiui, das ist... Hast du das gemerkt oder sag mir bitte, dass du es abliest, Marlene.
Ja, ich habe es abgelesen.
Sehr gut, beruhigt mich.
Und das sind die Tiere, die da drauf sind, die haben das halt gegründet. Also in dem Buch wird das auch nochmal richtig klar gemacht, weil dort Tiere gestohlen werden.
Mhm.
Und da setzt sich die LGPVT zusammen, um den Fall zu lösen.
Mhm.
Und Alice ist mit all den Tieren auch, sag ich jetzt einfach mal, sehr gut befreundet. Weil sie mit denen ja auch reden kann.
Genau, dann ist sie natürlich eine gute Quelle, ne? Die können ja alles erzählen und dann können die den Tieren besser helfen. Was war denn die spannendste Stelle im Buch, Ini?
Also ich fand das Ende sehr spannend. Hat sie eben versucht, die verlorenen Tiere wiederzufinden und ist dann in so Höhlen bei den Klippen zu denen gegangen und in einer Höhle, da war eben eine böse Bibliothekarin und sie hat sie gefesselt und da musste sie da entfliehen und das war sehr spannend.
Oh, das klingt auch wirklich spannend. Warum muss es denn auch immer gleich eine Höhle sein, ne? Wo das da drin ist, ist immer noch mal direkt gruseliger. Was findet ihr besonders gut? Was hat euch nicht so gut gefallen, Marlene?
Besonders gut fand ich wirklich, dass das Buch halt sehr fantasymäßig geschrieben worden ist.
Mhm.
Und was ich auch wirklich schön fand, waren die genauen Beschreibungen. Also zum Beispiel der Schulleiter oder so, die wurden ganz genau beschrieben, mhm, dass man sie sich im Kopf selber so ein super genaues Bild, sag ich jetzt mal, erstellen kann, weil man sich einfach richtig gut vorstellen kann, wie die Personen aussehen.
Ja, super.
Und was ich aber nicht so gut fand, war nämlich, dass das Buch teilweise manchmal langweilig war.
Mhm.
Und dann habe ich so gedacht, ja, soll ich jetzt weiterlesen? Dann habe ich immer weitergelesen und dann war immer wieder spannender geworden. Und dann ist die Spannung manchmal wieder gesenkt, aber am Ende und teilweise in der Mitte war die Spannung richtig hoch.
Ah, guck mal.
Und das fand ich sehr gut.
Das heißt, Tipp an die Autorin, man hätte es ein bisschen kürzer machen können, das Buch, ne?
Ja.
Dann hätte man es spannender gehalten. Und wem würdet ihr das Buch weiterempfehlen, Ini? Wem würdest du das geben und warum?
Also ich würde es wirklich nicht meiner kleinen Schwester, sie ist erst 7 Jahre alt, weil es war wirklich sehr spannend und ich fand, man konnte die Namen von ihrer Gran, da musste ich auch erstmal Mama fragen, weil es ja eben Englisch ist.
Mhm.
Und manche Namen, die da musste ich wirklich auch erst fragen, um sie lesen zu können.
Das glaube ich, dass es nicht so leicht zu lesen war. Das finde ich einen guten Hinweis, Ini. Und wem würdest du das Buch empfehlen?
Meiner besten Freundin, die mag auch eben total gerne Tiere und Fantasiegeschichten auch. Und ja, ich glaube, das würde sehr gut zu ihr passen.
Super, das habt ihr richtig toll beschrieben. Also ich fasse mal zusammen eure Buchkritik. Autismus hat man gar nicht groß von was gehört. Was ihr richtig toll gefunden habt, war die Fantasy, die vielen Ideen und die Spannung da drin. Manchmal hatte es so eine kleine Länge, das Buch. Also man hätte es ein bisschen kürzer machen können. Und es ist auf jeden Fall was für alle Kinder, die über 8 Jahre sind vielleicht. Oder was sagt ihr, ab wie vielen Jahren?
Also manchmal würde ich sogar so ab 10 erst sagen, weil es zum Ende hin schon sehr spannend und teilweise auch brutal wurde.
Super, perfekt.
Aber ja,
10 Jahre, perfekt zusammengefasst. Deswegen danke an 2 super Buchcheckerinnen, an Eni und Marlene.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Ja, toll, dass ihr dabei wart. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Genießt die Sonne.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Die außergewöhnlichen Abenteuer der Alice Tongs hat Emily Kenny geschrieben. Und es ist im DTV-Verlag erschienen. Kostenlos neuen Lesestoff checken und dann mit mir drüber quatschen, da hast du auch mal Lust drauf? Dann melde dich und schreib uns gerne, was du so liest. Und dann senden wir dir ein Buch zum Probelesen. Hast du es dann durchgelesen? Hören wir beide uns wieder hier im Bücherwurm-Podcast. Und du erzählst uns alles über das Buch und dein Erlebnis. Alles klar? Dann mail uns einfach mit dem Betreff Bücherwurm an mikado@ndr.de. Ich freue mich auf dich als Buchchecker.
Es reicht ein kaputter Draht, ein Riss in der Fassade. Früher gab es Tage, hab für andere gestrahlt. Ich hab mich vergraben, zu lange abgewartet, den Preis dafür gezahlt. Hab Angst, dass ich versage, könnte es nicht ertragen, hab den Himmel schwarz gemalt. Ich war's gewohnt, hab gar nichts mehr gefühlt, doch unter der Asche hat noch immer was geglüht. Ich will Feuer fangen, setz die Füße auf den Beat. Heute hab ich endlos, endlos Energie.
Ihr hört den Bücherwurm. Buchtipps für euch.
Das nächste Buch hält eine ganz besondere Geschichte für euch bereit.
Alpakas, Agathe und mein neues Leben von Erin Bow.
Und darum geht's.
Simon ist berühmt. Bei YouTube gibt's ein lustiges Video von ihm, in dem er vor Alpakas wegrennt. So sieht ihn die Welt, als Witzfigur. Dabei hat er nicht nur mit dem Spott des Internets zu kämpfen, sondern mit einer bitterernsten Erfahrung. Denn Simon hat an seiner Schule einen Amoklauf miterlebt. Und er hat keine Ahnung, wie er den jemals vergessen soll. Und nun beschließen seine Eltern, mit ihm in die sogenannte National Quiet Zone zu ziehen. An den Ort in den USA, an dem es absolut kein Internet gibt. Nicht mal Radio. Komplett abgeschnitten von der Außenwelt und von dem Bild, das dort von ihm rumschwirrt, findet Simon nicht nur neue Freunde, sondern auch zu sich selbst und einem neuen Leben.
Die Mikado-Redaktion meint,
Leben ohne Internet, für die meisten von uns wohl der absolute Horror. Aber für Simon ist es die Rettung. Eine total interessante Grundidee für diese Geschichte. Wie lebt man weiter nach einem traumatischen Erlebnis? Ein besonderes Thema, wichtig und hier kombiniert mit tollen Charakteren, mit denen man direkt mitfühlt. Die Sprache trifft die Art, wie Jugendliche miteinander sprechen, auf den Punkt. Erzählt wird locker und oft auch lustig. Simons witzige Kommentare zu seinen eigenen Erlebnissen machen die Story lebendig und ihn sehr nahbar. Trotz der ernsten Themen gut verdaulich.
Das perfekte Buch für?
Das Buch ist was für alle ab 11. Wegen der ernsten Themen ist es aber gut, wenn man auch mal mit den Eltern drüber sprechen kann. Übrigens ist das Buch auch für Erwachsene durchaus lesenswert. Es hat Tiefgang und zieht einen schnell in die Geschichte rein. Auch weil man beim Lesen mal wieder direkt angesprochen wird.
Und ich habe gerade überlegt, Julian, wann warst du denn das letzte Mal ohne Internet?
Oh, gute Frage. Ich glaube, entweder im Urlaub im Wald in Schweden oder im Zug, als das WLAN ausgefallen ist.
Ich glaube, bei mir war es in Dithmarschen und es ist mir dabei aufgefallen, weil es dann eine Bushaltestelle gab und da war ein Zettel draufgeklebt, hier gutes Netz. Das fand ich gut und das ist mir aufgefallen, tatsächlich. Ich habe gerade auch keins. Aber was würde dir denn am meisten fehlen, wenn du kein Internet hättest?
Ach, schon, dass man nicht schnell eine Nachricht schreiben kann an Freunde oder mal schnell was nachgucken kann.
Ja, beides auch. Und ich finde gerade, dass man so ganz schnell Lösungen finden kann, das ist man jetzt so gewohnt irgendwie, ne? Deswegen, also ich frage das Internet, schwupps, habe ich die Antwort. Aber gut, wir müssen nicht weg. Wir haben auch nicht all das erlebt, was Simon erleben musste. Stichwort Amoklauf an einer Schule. Deswegen lass uns mal reinhören und Simon ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, ich würde vorschlagen, den Moment, in dem Simon zum ersten Mal auf die neue Schule geht. In der neuen Stadt, die er Azud nennt, das steht für Augen zu und durch, A-Z-U-D. Und er schwört übrigens, dass die wirklich so heißt.
Und der NDR heißt dann nur die Ruhe, wahrscheinlich. Lass uns los nach Azud, an die Schule mitten im Internet nichts, an Simons erstem Schultag.
Wenigstens konnte ich meinem Dad ausreden, mich zur Schule zu begleiten, wie ein Zweitklässler. Auch ohne, dass er mich an der Hand hält, fühle ich mich so selbstbewusst, dass ich den Aufstand der Maschinen anheizen könnte. Beim Verlassen unseres Hauses habe ich, was meine Schuhe angeht, ein gutes Gefühl. Rote Chucks, schön abgewetzt. Habe zwar eiskalte Füße, es ist Februar, aber das ist es wert. Und mit meinem Minecraft-Sweatshirt und meinen Jeans bin ich auch ganz zufrieden. Sogar was meine Haare betrifft, bin ich halbwegs optimistisch. Denn ich habe es geschafft, dass sie nur vorne hochstehen. Was ich nicht mag, ist mein steifer und offensichtlich brandneuer Rucksack. Aber den alten habe ich nicht zurückbekommen. Also stehe ich das durch wie ein Champ. Als ich mich der Schule nähere, schlägt mein Herz mir bis zum Hals. Aber ich habe im Grunde keine Möglichkeit, mich zu verlaufen und bin deshalb lange vor dem Klingeln da. Vor der Schule bietet sich das übliche Bild. Kleine Grüppchen stehen auf dem Gehweg im schneematschigen Gras. Ein paar Jungs sitzen bei den Fahrradständern auf ihren Fahrrädern und rollen darauf vor und zurück wie nervöse Pferde. Ein paar Mädchen haben ihre Schals auf dem Beton ausgebreitet und sitzen auf den Stufen, die vom Personalparkplatz hinunter zu den Sportanlagen führen. Sie haben die Knie fest zusammengepresst und pusten auf ihre kalten Hände, aber sie gehen auf keinen Fall rein. Alle, die Fahrradjungs, die Leute in den kleinen Grüppchen und die Mädchen auf den Stufen, drehen sich um und schauen zu, wie ich vorbeigehe. Ich vergrabe die Hände in meinen Taschen, als wäre mir das egal, und gehe an den Fahrradständern neben der Schule vorbei. Dann biege ich um die Ecke und sehe die Eingangstür und noch mehr Leute, die mich anstarren. Ich schaffe es, die Treppe hinaufzugehen, ohne zu stolpern oder etwas fallen zu lassen oder einem der anderen Katastrophenszenarien zum Opfer zu fallen, an denen mein Gehirn intensivst arbeitet. Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, mein Gehirn ist spezialisiert auf Katastrophenszenarien. Mein Dad war besorgt, dass ich das Rektorat nicht finden könnte, aber es gelingt mir irgendwie, vielleicht weil es direkt hinter der Eingangstür ist und ein Schild mit der Aufschrift Rektorat an der Tür hängt. Ich lerne die Schulsekretärin kennen, fülle einen Stapel Formulare aus, ohne die geringste Ahnung von meiner neuen Adresse zu haben, spiele mit einem Kuli und werde wie ein Zootier durch die gläsernen Wände des Rektorats angestarrt, als sich nach dem Klingeln der morgendliche Strom von Schülern hineinschiebt, und werde schließlich der Rektorin vorgestellt. Ihr Name ist Miss Snodgrass und sie sieht aus, als hätte sie sich ihr Leben lang bemüht, darüber hinwegzukommen, dass sie Miss Snodgrass heißt. Denn sie hat einen wie mit dem Rasiermesser geschnittenen Haarschnitt und trägt eine purpurrote Jacke im Bikerstil. Auf ihrem Gesicht hat sie diesen Ausdruck, den Eulen immer haben. Langeweile und kaum unterdrückten Argwohn und Zorn. Sie schlägt meine Akte auf. Es steht nicht viel drin. Das ganze letzte Jahr wurde ich zu Hause unterrichtet und ich hatte meine Eltern gebeten, die Zeugnisse aus der Zeit davor nicht einzufügen. Auf den ersten Blick sehe ich wahrscheinlich aus wie ein ganz normaler Hausschüler. Aber Miss Snodgrass studiert die Unterlagen genau. Als sie mich dann ansieht, frage ich mich, ob sie denkt, Jugendknast? Vielleicht hält sie aber auch alle Siebtklässler für potenzielle Kriminelle. Simon O'Kiffey, hast du die Hausordnung unterschrieben?
Ich denke ja.
Ich hatte ungefähr 7 Blätter unterschrieben. Sie blättert durch die Akte, bis sie das richtige Formular findet. Es ist das mit der gelben Blume drauf. Ich habe es unterschrieben. Sie betrachtet noch einmal mit zusammengekniffenen Augen meinen Namen, als ob er ihr bekannt vorkäme. Aber gut, Simon, sagt sie. Willkommen in Augen zu und durch. Wir freuen uns, dass du bei uns bist.
Oh, da ist aber guter Humor drin, ne? Also die langweilige Eule und der Jugendknast, das fand ich ziemlich lustig, muss ich sagen. Und mit Humor geht ja vieles sehr viel leichter. Und ich hoffe, dass Simon die Jokes weitermachen kann. Wie geht es denn mit ihm weiter in dieser kleinen Stadt Azud, mitten im internetfreien Nichts? Das lest ihr dann selbst. Alpakas, Agathe und mein neues Leben heißt das Buch. Geschrieben hat es Aaron Bow und der DTV-Verlag hat es hier in Deutschland Mitte April rausgebracht. Also es liegt druckfrisch in der Buchhandlung eurer Wahl. Aber eins habe ich noch dazu. Die Gewinnspielfrage. Wie heißt die Kleinstadt, in die Simon gezogen ist? Wie heißt die oder wie nennt er die? Wisst ihr? Dann schnell aufschreiben. Die restlichen Fragen kommen im Laufe des Podcasts. Und habt ihr alle zusammen? Dann sendet ihr uns die Antworten und sagt uns, welches der vorgestellten Bücher aus dieser Sendung ihr gern bekommen würdet. Und 2 Vorschläge hätten wir da noch für euch. Der nächste kommt von meiner Kollegin Wiebke Keunicke. Hallo.
Hallo Maja.
Was hast du uns denn mitgebracht diesmal?
Ein wirklich besonderes Buch. Es heißt Das Telefon in der Birke von der amerikanischen Autorin Allison McGee. Und schon beim Durchblättern sieht es besonders aus, weil nicht alle Seiten vollgeschrieben sind, sondern immer nur einige Zeilen in der Mitte des Blattes. Und manchmal, da fallen auch Buchstaben aus den Wörtern heraus. Und zusätzlich ranken auf jeder Seite so Äste.
Das klingt erstmal schön, oder sie wollte einfach nur die Buchseiten vollkriegen, kleiner Scherz. Stell mal vor. Anscheinend ist das Buch ja ein Gesamtkunstwerk, ne? Denn im Buchtitel ist ja auch ein Baum vermerkt. Das Wort Birke ist mit drin. Und auf den Buchseiten sind eben die gemalten Äste. Geht es in der Buchgeschichte denn auch um Stamm, Rinde, Krone, Äste, kurzum Bäume?
Bäume spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Die beiden Hauptpersonen Ayla und Kiri sind richtige Baumfans. Auf die Frage der Lehrerin, was die beiden Mädchen mal werden wollen, da antworten sie zum Beispiel auch Bäume. In der Straße, in der die beiden leben, da gibt es die Tradition, dass für jedes neugeborene Kind ein Baum gepflanzt wird. Für Kiri eine Kiefer und für Ayla eine Birke. Und in dieser Birke chillt die 10-jährige Ayla, aus deren Perspektive wir die Geschichte lesen. Die chillt den ganzen Tag und denkt darüber nach, was sie mit ihrer Freundin Kiri und deren Hund nur Juni am liebsten gemacht hat. Denn die ist nach einem Unfall in der Straße nicht mehr da, so formuliert es Ayla.
Nicht mehr da klingt ganz furchtbar.
Ja, leider zu Recht. Nur da die Geschichte aus der Perspektive von Ayla erzählt wird, wird nicht konkret gesagt, dass Kiri bei dem Unfall gestorben ist. Aber wir Leserinnen, wir erahnen das natürlich zum Beispiel daran, wie die Nachbarn mit Ayla umgehen. Zum Beispiel der kleine Nachbarsjunge Prinz. Lass uns doch mal da reinhören in die Geschichte.
Sehr gern. Und wir bekommen vorgelesen von Schauspieler Julian Greis. Und da wird es jetzt vielleicht ein bisschen traurig. Julian, bitteschön.
Seit Kiri weg ist, versuche ich Prinz aus dem Weg zu gehen. Aber das ist so gut wie unmöglich. Schließlich wohnt er auch in unserer Straße. Ständig fragt er mich nach Kiri, so als ob er sich Sorgen macht, so als sollte ich mit ihm reden. Als ob es ihm nicht gefällt, dass ich still bin. Ich soll Kiri anrufen, sagt er manchmal. Das kann ich nicht, antworte ich ihm dann. Da gibt's kein Telefon, wo Kiri ist. Dann schreib ihr eben eine Nachricht. Prinz, auch dafür braucht man ein Telefon. Dann fahr eben hin. Da mache ich einfach die Augen zu und schüttle den Kopf. Es gibt außer Telefon eine ganze Menge, wovon Prinz nichts versteht. Deswegen drücke ich mich ganz fest an meinen Baum, als seine Mutter und er vorbeigehen, und hoffe, er sieht mich nicht. Es hat nichts gebracht. Prinz ist schon auf dem Weg zu mir. Ganz schön lässig, wie er daherkommt. Dabei ist er erst 5. Ein kleiner Angeber. Sein wilder Lockenkopf wippt mir entgegen, je höher er kommt. Zugegeben, irgendwie ist der Junge schon auch ganz süß. Er kann einem nur furchtbar auf den Keks gehen mit seinem pausenlosen Geplapper. Seinem pausenlosen »Warum bist du denn neuerdings so still?« und »Warum rufst du Kiri nicht einfach an?« »Geh nach Hause, Prinz«, sage ich. »Gleich schreit deine Mutter nach dir.« Durch das Laub meiner Birke hindurch sehe ich, dass seine Mutter schon fast an dem Wohnblock angekommen ist, in dem sie wohnen. »He, hallo, komm zurück und hol dein Kind«, denke ich. Aber dann fällt mir auf, dass Prinz heute ganz verändert aussieht. Seine Augen leuchten nicht wie sonst. Er sieht mich einfach nur an. »Dann kann ich dir was erzählen, Ayla?« Ich zucke mit den Schultern, zwecklos Nein zu sagen. Wenn Kiri jetzt hier wäre, würden wir uns unauffällig unseren Nicht-schon-wieder-Blick zuwerfen. Er schaut mich an mit diesen nicht leuchtenden, Nicht-Prinz-Augen. »Ayla«, flüstert er, »Herzchen ist tot.« »Oh nein, Herzchen, dein Gecko?« Er nickt, lehnt sich an einen der Äste meiner Birke. Presst die Lippen fest aufeinander. Das sieht so aus, wie mein eigener Mund sich plötzlich anfühlt. Jetzt bloß nicht weinen. Sein Blick, so traurig. Es ist furchtbar. Dass Herzchen tot sein soll, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Prinz liebt seine Exe genauso sehr, wie Kiri nur Juni liebt.
woran ist Herzchen gestorben?« frage ich. »Meine Mutter sagt, woher soll ich das denn wissen? Ich bin doch kein Tierarzt«, antwortet Prinz. »Und mein Vater meint, bestimmt hätte ich ihr etwas Falsches zu fressen gegeben.« »Zum Beispiel?« »Zum Beispiel ein Cheerio«, flüstert er. »Manchmal, als Leckerli.« Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Cheerio hier und da einen Gecko umbringt. Und ich finde es gemein, so etwas zu einem kleinen Jungen zu sagen, der gerade eben seinen besten Freund und Gecko verloren hat. Aber Prinz' Eltern sind auch nicht wie meine. »Jetzt weiß ich, warum nur Juni immer heult«, sagt er. »Der Grund ist der, sie vermisst.« Auf einmal wird seine Stimme immer leiser. Und schließlich kann ich nicht mehr verstehen, was er sagt. Oder vielleicht wird seine Stimme auch gar nicht leiser. Vielleicht kann ich ihn deswegen nicht hören, weil ich meine Ohren zugemacht habe. Denk irgendwas. La la la. Oder nein, nein, nein. Laut. In deinem eigenen Kopf. La la la. Das übertönt alles, was es sonst noch gibt in der Welt um dich herum. Vergiss das nicht. Es ist ein guter Trick, wenn jemand etwas sagt, was du nicht hören willst.
Ja, Maya, du merkst hier schon die besondere Sprache des Buches. Ich finde die ja fast ein bisschen poetisch. Und man versteht auch gleich, was für Strategien Ayla anwendet, weil sie den Tod ihrer Freundin nicht wahrhaben möchte.
Was ich nicht höre, ist vielleicht auch gar nicht passiert, ne?
Genau, irgendwie schon nachvollziehbar, oder? Mhm. Spannend ist auch, dass wir erfahren, wie die anderen auf Aylas Trauer reagieren. Viele machen sich Sorgen, dass sie nicht mehr viel redet und nur auf ihrem Baum hockt. Aber Aylas Eltern lassen sie einfach so sein, wie sie ist und geben ihr Zeit. Und dann taucht da auf einmal dieses Telefon in ihrer Birke auf. So ein altes, schwarzes mit Wählscheibe.
Fiebke, ein Telefon in einer Birke. Wir brauchen bitte mehr Infos.
Ja, zuerst mal ist Ayla ziemlich genervt, dass nun auch noch über Nacht dieses Telefon in ihrem Baum auftaucht. Denn auch wenn sie es nicht benutzen will, interessant ist, alle anderen Menschen aus der Nachbarschaft kommen auf einmal und telefonieren damit. Das macht Ayla nachdenklich. Und da lesen wir noch mal rein.
Bäume reden mit anderen Bäumen, selbst mit solchen, die weit entfernt stehen. Durch ihr Wurzelgeflecht sind sie alle miteinander verbunden. Menschen reden mit anderen, die nicht direkt neben ihnen stehen, über Telefon. Vielleicht ist das Baumtelefon ja ein Geschenk meines Baums, ein Geschenk an die, die es brauchen. Jeder, der bisher damit telefoniert hat, mit meinem Telefon, mit dem Baumtelefon, hat jemanden angerufen, der schon hinübergegangen ist. Prinz hat Herzchen angerufen. Der Pizzabote hat seinen Vater angerufen. Mrs. S. möchte mit jemandem übers Telefon sprechen, auch wenn sie es am Ende doch nicht hat. Noch nicht. Während ich geduldig darauf warte, dass Kiri nach Hause kommt, merke ich mir alles, was sie inzwischen verpasst. Das Sirren der Zikaden. Schmetterlinge, die von Blüte zu Blüte schweben. Summende Bienen im Phlox und im Sonnenhut. Vögel, die sich gegenseitig vom Futterhäuschen verdrängen. Alles merke ich mir, um Kiri davon zu erzählen, wenn sie endlich nach Hause kommt. Komm nach Hause, Kiri. Kiri, komm nach Haus. Ich spüre, wie ich mich ihr entgegenstrecke, so wie die Bäume unter der Erde ihre Wurzeln einander entgegenstrecken. Ob Kiri dasselbe mit mir macht? Das Telefon wacht und wartet.
Ja, ist das nicht irgendwie ein schöner und versöhnlicher Gedanke, dass wir mit Menschen, die gestorben sind, weiterhin verbunden bleiben wie die Wurzeln zweier Bäume?
Ehrlich gesagt bin ich gerade richtig gecatcht von diesen schönen Worten, weil ich das wirklich sehr besonders geschrieben finde, das Buch. Also die Auszüge, die wir gerade hören. Und ich bin ganz bei dir, dieser Gedanke ist total schön. Und ich habe auch sowieso schon mal gelesen, dass Bäume ja merken tatsächlich, wenn es dem Nachbarsbaum an was fehlt. Und das geben sie dann eben ab, wie so eine Nachbarschaftshilfe. Das fand ich spannend. Wir leihen uns mal so ein bisschen Mehl und Bäume geben sich vielleicht irgendwas anderes, ne, gegenseitig. Ich muss dir sagen, es geht einem natürlich schon ganz schön nah, ne, dieses Buch und das Thema, was ja schon ein schweres ist für Kinder, oder?
Naja, auf gewisse Weise schon. Ich habe auch gerade gemerkt, ich habe einfach so ein Kloß im Hals, wenn man das hört. Mhm. Es ist ein Buch über den Tod eines geliebten Menschen, über das Nicht-Wahrhaben-Wollen, über das Trauern und aber auch das Weiterleben mit diesen Menschen in Gedanken. Und obwohl das alles schwere Themen sind, konnten sich meine beiden Testleser, die abends ja immer neben mir liegen, 6 und 10 Jahre alt sind sie, sehr gut darauf einlassen und fanden auch nichts unheimlich daran. Sie hatten auch keine Angst, so kurz vorm Schlafen darüber zu reden, sondern sie fanden es tatsächlich eher ja versöhnlich und beruhigend.
Also bei 6 und 10 Jahren, ne, finde ich das schon toll, dass man das so schon verinnerlichen kann. Bei uns gab es durch den Tod unserer Möpsin Polly natürlich ganz oft das Thema. Und meine Kinder sind ja 3 und 5 und die wachen manchmal morgens auf und sagen, sie haben mit Polly im Traum gekuschelt. Mhm. Ach, ich habe gerade mit Polly gekuschelt. Also die sagen das auch so ganz selbstverständlich. Und ich weiß, ich war als Kind immer schaukeln, um mit meinem Opa im Himmel zu reden. Weil ich so dachte, okay, bin ich ihm ein Stückchen näher, besonders wenn ich ganz hoch schaukel. Also warum sollte das nicht auch in Bäumen gehen, dass man telefoniert oder sich wieder trifft?
Finde ich auch. Und diese Idee des Telefons ins Jenseits, die hat die Autorin Allison McGee übrigens von einem japanischen Künstler, der nach dem großen Tsunami 2011 in Japan eine Telefonzelle in seinem Garten aufstellte, das sogenannte Windtelefon, mit dem Menschen mit ihren liebsten Verstorbenen telefonieren konnten.
Danke dir, Wiebke. Jetzt fehlt uns ja eigentlich nur noch eins von diesem besonderen Buch und das ist die Gewinnfrage zu dem Buch Das Telefon in der Birke von Allison McGee.
Und die lautet folgendermaßen: Wie heißt der verstorbene Gecko des Nachbarjungen?
Wenn ihr es wisst, aufschreiben. Und dann könnt ihr mitmachen bei unserem Gewinnspiel. Danke, Wiebke, und bis bald, ne?
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. So, puh. War ein wichtiges, aber auch ernstes Thema eben, ne? Deswegen geht es jetzt hin zu etwas Leichterem. Zu etwas mit Fell und einer besonderen Freundschaft.
Was ist ein Leben wert, wenn man es nicht teilt? Ich meine, ein jeder Mensch ist manchmal gern allein. Aber am Ende führt es alles auf eins. Ich meine. Ich stehe auf dem Balkon, warmer Abend. Und beobachte das Treiben vieler Menschen, die sich an Lächeln regen und so schwerelos durch die weiten Straßen schweben. Ich wünsch mir ein paar Freunde, die mich lieben und das mit mir hier erleben. Was ist ein Leben wert, wenn man es nicht teilt? Ich meine, ein jeder Mensch ist manchmal gern allein. Aber am Ende führt es alles auf eins. Ich mein, ich brauche enge Freunde, nur ein paar, mit denen mich lieben, für mich da sind und für immer. Ich brauche enge Freunde, nur ein paar, und für immer.
Zähl von einer Hand auf, die paar kann ich zählen. Weil paar Jahre zurück ist das nicht immer so gewesen. Danke, dass ihr da seid, auch wenn wir uns oft nicht sehen. Bin so viel unterwegs und manchmal nicht erreichbar. Danke, dass ihr wartet, ist nicht selbstverständlich. Hab schon paar verloren, wer kennt das nicht?
Ich brauche enge Freunde, nur ein paar.
Bücherwürmchen. Unser Vorlesetipp. Und da werde ich richtig hibbelig hier hinter meinem Mikro im Studio, denn es ist echt wieder ein richtig tolles Buch. Lasst uns vorne starten. Der Look. Das Buch selbst. Ihr seht darauf einen Mann mit rotem Bart und roten Haaren, darauf eine türkise Mütze. Und der Mann trägt 2 Hunde auf dem Arm. Er hält sie gut fest. An seinen Händen trägt er dabei diese fingerlosen Handschuhe. Kennt ihr die? Bei uns hat die immer der Briefträger. Da sieht man noch die Fingerspitzen. Und der Mann auf dem Buch und die beiden Hunde, die sehen alle 3 fröhlich aus und sind mit einer blauen Decke zugedeckt. Unter ihnen liegen ganz viele Zeitungen. Im Hintergrund sind ein paar Hochhäuser und dazwischen steht: Freunde gibt es überall. Von Emma Chinnery. Erschienen im DTV-Verlag. Schon ungewöhnlich, dass der Mann mit den beiden Hunden draußen auf Zeitungen liegt. Das fällt einem gleich auf. Vielleicht habt ihr auch schon so eine Ahnung, wieso das so sein könnte. Darüber sprechen wir später nochmal. Was aber auch ungewöhnlich ist, ist, wer uns die Geschichte im Buch überhaupt erzählt. Das sind nämlich die beiden Hunde. Und da schon mal unser Vorlesetipp. Vorher den Kindern unbedingt erzählen, dass man eben ein Buch liest, wo wir alles mit den Hunden zusammen erleben. Sonst ist das am Anfang ein bisschen verwirrend. Aber dann, wenn es alle wissen, dann ist es total spannend, was zum Beispiel der Wuschel so denkt. Das ist einer der beiden Hunde und er wohnt bei seiner menschlichen Hundemama und deren Tochter Lilly. Die gehen jeden Morgen gemeinsam in den Park. Julian Greis, unser Vorleser, du bist jetzt also Wuschel und ihr drei geht zusammen in den Park.
Und jeden Morgen treffen wir Bruno. Aber ich darf nie mit ihm spielen.
Auf dem Bild neben diesen Zeilen sehen wir den Mann vom Buchcover mit einer Gitarre in der Hand. Sein Hund Bruno rennt freudig zu Wuschel, aber Wuschels Hundemama zieht ihn weg. Eines Tages passiert Wuschel allerdings was richtig Aufregendes und Schlimmes. Denn er will einem Ball hinterherjagen, den Lilly für ihn geworfen hat. Und dabei verliert er das Mädchen aus den Augen. Wuschel verläuft sich.
Lilly, jaulte ich, wo bist du? Wo bin ich? Hilfe! Aber niemand hörte mich. Dann kam Bruno.
Der Hund von dem Mann mit den roten Haaren.
Hast du dich verlaufen? Fragte Bruno. Ja, winselte ich. Keine Sorge, sagte Bruno. Du kannst erstmal bei Papa und mir bleiben. Und morgen helfen wir dir nach Hause zu finden.
Brunos Herrchen nimmt Wuschel liebevoll auf den Arm. Und Wuschel darf mit Bruno und seinem Hundepapa gemeinsam übernachten. Allerdings schlafen sie nicht in einem Haus, so wie Wuschel es gewohnt ist. Sie schlafen in einem Tunnel, vielleicht einer Unterführung der U-Bahn. Aber Brunos Herrchen deckt sie zu und singt ihnen sogar was vor zum Einschlafen. Wuschel fühlt sich dort sehr wohl, vermisst aber auch Lilly und sein Zuhause sehr. Am nächsten Tag suchen sie deshalb überall danach. Und abends dann endlich.
Entdeckte Brunos Papa an einem Laternenmast ein großes Foto von mir. Unter dem Bild stand meine Adresse. Also brachte er mich nach Hause.
Wie schön, jetzt ist Wuschel wieder bei seiner Lilly und seiner Hundemama.
Aber sie fragte nicht, ob Bruno noch zum Spielen mit reinkommen wollte.
Komisch. Sie müssten ja total dankbar sein, dass Bruno und sein Herrchen Wuschel gut nach Hause gebracht haben. Immerhin besuchen sie die beiden am nächsten Tag im Park. Und Wuschels Frauchen bringt Brunos Herrchen einen Kaffee mit. Trotzdem hat sich Wuschels Hundemama irgendwie komisch benommen, oder? An keiner Stelle in diesem Buch wird gesagt, dass Brunos Hundepapa obdachlos ist. Das sieht man nur auf den Bildern, wenn man es weiß. Warum? Weil es für Wuschel ja auch nicht sichtbar ist. Kinder erleben die Freundschaft zwischen Bruno und Wuschel also einfach so mit, wie sie ist. Ohne Vorurteile. Für den Hund macht es ja gar keinen Unterschied, wo der Mann jetzt wohnt und wie er gekleidet ist. Nur, dass er lieb zu ihm ist und dass er ihm hilft. Das zählt. Fest steht, Freunde gibt es überall. Und ja klar, ihr hört's schon, ist Moral mit drin. Aber ich sag mal so, eine, die Spaß macht und gut tut. Mit tollen, bunten Bildern, die mindestens noch mal genauso viel erzählen wie die geschriebene Sprache. Deswegen ganz klare Empfehlung vom Bücherwurm. Das Buch Freunde gibt es überall von Emma Chinnery. Und zu diesem Buch haben wir natürlich auch noch eine Gewinnspielfrage vorbereitet. Die letzte für heute. Welche Haarfarbe hat Brunos Hundepapa? Jetzt habt ihr sie. Alle 5 Gewinnspielfragen sind gestellt und ihr habt auch alle 5 Antworten auf dem Zettel. Perfekt, dann schreibt sie uns in eine Mail und schreibt unbedingt dazu, welches Buch ihr gerne gewinnen möchtet aus dem Podcast. Dazu noch euren Namen, eure Adresse und euer Alter. Das Ganze dann per Mail an mikado@ndr.de. Oder wir nehmen auch Postkarten, NDR Mikado in 20149 Hamburg. Wir freuen uns auf Post. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Alle Buchtipps der Sendung findet ihr ab jetzt in einem eigenen Podcast. Bücherwurm, Buchtipps für Kinder heißt er und ist zu finden zum Beispiel in der ARD Audiothek. In unserem Bücherwurm-Team für den heutigen Podcast waren Corinna Gartmann und Marvin Lesch für den Ton. Die Buchausschnitte hat Schauspieler Julian Greis gelesen. Julian, lass nochmal von dir hören.
Bis bald, ich freue mich beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.
Ich bin auch auf dich. Im Buchtalk war Wiebke Keunicke aus dem Mikado-Team dabei. Die tolle Musik hat für euch unsere Frau in der Regie rausgesucht, Hanna Brünjes. Außerdem Teil des Teams in der Redaktion Jessica Schlage, unsere Buchfinderin Katharina Marenholz und die Autorin der Sendung Lisa Krumme. Fehlt nur noch die Bücherwurm-Moderatorin, die gern in den Himmel schaukelt. Ich gebe es zu, ich bin Marcia Herzbach und freue mich auf die nächste Bücherwurm-Runde mit euch. Und ich verrate schon mal so viel. Mit dabei dann Geschichten zu einem starken Mädchen, das ihr sogar schon kennt. Ich freue mich drauf. Tschüss!
Der Bücherwurm. Ein Podcast vom NDR.